Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Rudolf Barrow, geboren 1935, gestorben 1997, begann seine SED-Karriere im Oderbruch als Journalist der Dorfzeitung Die Linie. Wenig später, in den 60er Jahren, Barrow war an der Herausgabe von Schriften in Greifswald und Berlin beteiligt, dann erste Begegnungen mit der Parteizensur. Den 21. August 1968, den Einmarsch des Warschauer Paktes inklusive DDR bei den aufmüpfigen Tschechen, bezeichnete Barrow als, Zitat, schwärzesten Tag seines Lebens. Nicht zuletzt dieser Tag dürfte den Wissenschaftler zu seinem berühmten Buch »Die Alternative« angeregt haben. In der DDR durfte das Werk nicht erscheinen, der Spiegel indes veröffentlichte Auszüge, in denen es um einen verbesserungswürdigen Sozialismus ging. Am Tag nach der Veröffentlichung, am 23.08.1977, vor knapp 40 Jahren, wurde Barrow verhaftet. In der Bundesrepublik war das Buch ein Erfolg, dessen Früchte Barrow 2 Jahre später ernten sollte. Im Oktober 1979 wurde er amnestiert und nach Westdeutschland ausgewiesen. Hören Sie heute zunächst einen Ausschnitt der aktuellen Sendung Rundschau am Abend, in der der RIAS am 23.02.1978, ein halbes Jahr nach der Festnahme, über Versuche einer Befreiung oder zumindest Hafterleichterung berichtete. Im Anschluss daran ein Gespräch, das der inzwischen in der Bundesrepublik lebende Barrow kurz nach seiner Ausweisung mit dem Deutschlandfunk führte.
Vor einem halben Jahr, meine Damen und Herren, ist Rudolf Barrow, Autor des systemkritischen Buches »Die Alternative«, in Ostberlin verhaftet worden. In diesem halben Jahr sind eine Reihe von Appellen an die Weltöffentlichkeit gerichtet worden und es hat leider vergeblich Versuche gegeben, in Ostberlin direkt zu erfahren, wo Barrow in Haft gehalten und ob ein Verfahren gegen ihn eröffnet wird oder sogar bereits eröffnet worden ist. Unter anderem hat am 1. Februar die Londoner Times ein Schreiben veröffentlicht, in dem die Weltöffentlichkeit auf die bedrückende Lage der politischen Gefangenen allgemein hingewiesen und die Freilassung von Rudolf Barrow gefordert wird. Dieses Schreiben trägt die Unterschriften der Schriftsteller Heinrich Böll, Günter Grass, Arthur Miller, Graham Greene, ferner des Komponisten Mikis Theodorakis und der Journalistin Carola Stern. Solidarisiert haben sich inzwischen mit diesem Schreiben die aus der DDR stammenden Künstler und Schriftsteller Sarah Kirsch, Wolf Biermann, Jürgen Fuchs, Bernd Jentsch und Hans-Joachim Schädlich. In dem am 1. Februar in der Times veröffentlichten Schreiben hieß es unter anderem:
Seit dem 23. August 1977 ist Rudolf Barrow ein Gefangener des Staatssicherheitsdienstes der DDR, ein politischer Gefangener. Offensichtlich, wie wohl nur selten in der Geschichte, ist die Fadenscheinigkeit, ja das Verleugnerische des Vorwandes, unter dem er in Haft genommen wurde, wegen Verdachts nachrichtendienstlicher Tätigkeit. Der Haftgrund ist Rudolf Barrows Buch »Die Alternative« zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Es ist in der Europäischen Verlagsanstalt, einem Verlag der Gewerkschaften, in der Bundesrepublik erschienen und wird demnächst auch in englischer, französischer, italienischer, spanischer und dänischer Sprache zu lesen sein. Dieses Buch nun beweist nichts anderes als die sozialistische Überzeugung und den außerordentlichen Rang des Gesellschaftsanalytikers und politischen Schriftstellers Rudolf Barrow. Rudolf Barrow sitzt in einem DDR-Gefängnis, weil er sich aus der Tradition des Denkens von Karl Marx, Friedrich Engels und Rosa Luxemburgs herausfordernd mit dem real existierenden Sozialismus in seinem Land auseinandergesetzt hat. Rudolf Barrow sitzt im Gefängnis einer sich sozialistisch nennenden Gesellschaft, weil er als Kommunist eintritt für gesellschaftlichen Fortschritt. Wir halten es für notwendig, die Behörden der DDR immer wieder daran zu erinnern, dass die Freilassung Rudolf Barrows eine Selbstverständlichkeit ist, nicht mehr und auch nicht weniger.
Soweit also dieser Appell aus der Londoner Times. Im Studio hier begrüße ich nun meinen Kollegen Walter Gerhardt und im Kölner Studio des WDR Lieselotte Julius von der Europäischen Verlagsanstalt Köln. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Julius. Es hat also verschiedentlich Versuche gegeben, in Ostberlin nachzufragen, wo sich Barrow aufhält und wie weit man für ihn Dinge in Anspruch nehmen kann, die ja auch nach DDR-Gesetzen im Umgang und in der Verbindung mit Strafgefangenen oder Häftlingen möglich sind. Es hat ja verschiedene Gruppen gegeben, die in Ostberlin direkt nachgefragt haben.
Die hat es gegeben und es hat, was ich vorausschicken möchte, unmittelbar nach der Verhaftung unsererseits die Bemühung gegeben, den juristischen Weg zu gehen, das heißt einen Anwalt in West-Berlin zu beauftragen, der selbstverständlich einen Korrespondenzanwalt in Ost-Berlin braucht, um die Verteidigung, also um etwas für Rudolf Barrow tun zu können. Wie bekannt hat keine der Anwälte, der Strafverteidiger in der DDR den Fall übernommen, vielleicht auch übernehmen dürfen, sodass für uns eine juristische Hilfe für Rudolf Barrow absolut unmöglich ist. Es geht sogar so weit, dass wir nicht einmal die jedem Untersuchungshäftling in der DDR zustehenden monatlichen 50 D-Mark zum Erwerb von irgendwelchen Intershop-Dingen, nicht einmal die können wir überweisen, weil eben der Korrespondenzanwalt in Ost-Berlin fehlt. Sodass also von hier aus die juristische Hilfe absolut blockiert ist, die ja sowieso nur sehr partiell möglich ist. Es hat sehr viele Versuche gegeben seitens der Parteien, seitens der Gewerkschaften. Es hat Solidaritätsappelle jede Menge gegeben, unter anderem auf dem Kongress in Venedig im November vorigen Jahres, auf dem Demokraten, Sozialisten und Kommunisten, darunter namhafte wie Luis Althusser, Bruno Trentin, Lombardo Radice, Alfonso Comín aus Spanien appelliert haben und für die an die DDR appelliert haben und für die Freilassung Barrows eingetreten sind. Soweit ich informiert bin, ist nicht einer dieser Appelle auch nur beantwortet worden.
Es gibt wohl einen neuen Beschluss der Frankfurter, aus der Frankfurter Universität, nach Ost-Berlin zu gehen.
Ist das ja, richtig? Das ist richtig. Es haben sich eine sehr große Anzahl namhafter Professoren der Frankfurter Universität mit einem ausführlichen Schreiben an das Innenministerium der DDR gewandt. Und sind darin erstens für die Freilassung Rudolf Barrows eingetreten und haben zweitens gebeten, unter Berufung auf eine Erklärung des Innenministeriums an Vertreter der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, aus dem vorigen Jahr, dass man eine Besuchsgenehmigung für Rudolf Barrow erhalten könne über den Generalstaatsanwalt der DDR. Sie haben also in dem Schreiben an das Innenministerium der DDR gebeten, für diese Genehmigung zu sorgen, und sie wollen dann drei Vertreter entsenden, um sich, wie sie schreiben, von selber ein Bild zu machen von den Haftbedingungen und selber mit Rudolf Barrow sprechen zu können.
Zur Ergänzung des Sachverhalts, meine Damen und Herren, und auch Frau Julius in Köln, es liegt eine Meldung vor inzwischen, ich möchte sie gerne verlesen. Scharfe Kritik an der Behandlung des DDR-Regimekritikers Rudolf Barrow hat jetzt übrigens auch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Spaniens, Santiago Carrillo, geübt. Der spanische KP-Führer sagte heute, Barrow muss seine Meinung frei äußern dürfen, wo auch immer, und natürlich vor allem auch in seinem Heimatland in der DDR. Die Behandlung Barrows durch die DDR-Behörden ist nach Meinung Carrillos ein Zeichen dafür, wie anders unsere Auffassung vom Sozialismus ist. Alle kommunistischen Parteien sollten sich verhalten, sagte Carrillo, wie meine eigene. Niemand darf wegen seiner abweichenden Meinungen verfolgt werden. Die Freiheit der Diskussion ist unerlässlich. Wo es sie nicht gibt, da verliert der Sozialismus die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu wachsen. Der Spionagevorwurf, der in der DDR gegen Barrow erhoben würde, sei, sagte Carrillo, unglaubhaft. Es gebe keinen Grund für eine kommunistische Partei, Kritiker wie Barrow zum Schweigen zu bringen. Soweit diese Meldung und vielen Dank, Frau Julius in Köln, und auch für Sie, Walter Gerhardt, für Ihren Besuch im Studio.
Ein Ausschnitt aus der Rundschau am Abend vom 23. Februar 1978. Die vielfältigen Interventionen zugunsten Barrows mögen zu seiner Amnestierung und der folgenden Ausweisung beigetragen haben. Am 17.10.1979 kam Barrow in die Bundesrepublik. Am 31. Oktober sendete der Deutschlandfunk ein Gespräch mit dem Autor der Alternative. Die Fragen stellten Karl Wilhelm Fricke und Klaus Sauer.
Rudolf Barrow bedarf keiner Vorstellung. Der Name ist zu einem Synonym geworden für alternatives Denken in der DDR, für Regimekritik und Opposition, für politische Verfolgung auch und DDR-Justizwillkür. Heute stellt sich der Mann, der für seine Überzeugung, für sein Buch Die Alternative ins Gefängnis ging, der sich selbst gleichwohl als Kommunist bezeichnet, kritischen Fragen zur Person und zur Sache. Ich heiße Sie, Rudolf Barrow, auch namens meines Kollegen Klaus Sauer im Deutschlandfunk, herzlich willkommen. Unsere Fragen sollen einem Zweck dienen, den Sie unlängst selber umrissen haben, Als sie nämlich vor Journalisten in Bonn erklärten, ich wünsche mir, von ihnen gut erkannt zu werden. Sehen Sie sich und Ihr Buch, Ihre Kritik am real existierenden Sozialismus, eigentlich gut, das heißt richtig erkannt in der öffentlichen Meinung hierzulande?
Sie haben mit einer falschen Erkenntnis eingeleitet, indem Sie mich akzentuieren als DDR-Regimekritiker. Sicherlich, also vom hiesigen Sprachgebrauch her, bin ich auch das. Aber mein Buch heißt tatsächlich und ernstlich, in dem Untertitel, der ursprünglich der Haupttitel gewesen ist, zur Kritik des real existierenden Sozialismus. Das heißt, ich versuche, das Problem des anderen Weltsystems, wenn man so will, von der Geschichte der Sowjetunion her zu begreifen. Ich gehe zumindest also theoretisch davon aus, dass solche Länder wie die DDR oder die Tschechoslowakische Sozialistische Republik für die Probleme, die dort fundamental sind, gar nicht so charakteristisch sind, dass man es also kurz gesagt von dort her, von der Peripherie her, letztlich nicht begreifen kann. Das ist also so, dass breite Spektrum der öffentlichen Meinung hier in der Bundesrepublik mich verständlicherweise unter dem Gesichtspunkt aufgegriffen hat, dass ich gegen die DDR-Führung hervorgetreten bin. Aber gerade insofern finde ich mich erstmal wesentlich verkannt. Andererseits, was also den mich spezifisch noch mehr interessierenden Ausschnitt des politischen Spektrums auf der Linken hier betrifft, dort habe ich ein anderes und besseres Gefühl. Ich habe also hier erlebt, dass mir eine Erwartung entgegentritt, die mich definiert hat, ehe ich überhaupt gesagt habe, ob ich will oder nicht, zu einer möglichen Integrationsfigur für eine, sagen wir grob mal, ohne damit zu viel festlegen zu wollen, für eine linkssozialistische Alternative. Und oder sagen wir auch nur, wenn man hier für die europäische Szene spricht, für eine sozialistische Alternative, die also sicherlich mit den sozialistischen Kräften innerhalb der Sozialdemokratie auch kooperiert, die aber doch also noch etwas Eigenes und anderes artikuliert als diese an die Regierungsgeschäfte ziemlich ausverkaufte offizielle Sozialdemokratie. Und auf diesem Flügel, möchte ich mal sagen, des politischen Spektrums hat man mich nach dem, was ich bisher überblicke, besser erkannt, als ich gehofft hatte vorher.
Das heißt also, dass die Reaktion in der DDR, eine Reaktion, über die wir gleich noch wohl sprechen müssen, dem, was Sie in Ihrem Buch, die Alternative, dargelegt haben, eigentlich adäquater war als das, was Sie in den Tagen seit Ihrer Übersiedlung in die Bundesrepublik hier erfahren haben.
Fest steht erstmal, dass die DDR im Sinne jetzt der offiziellen DDR mich richtig erkannt hatte. Und dass auch alles, was da geschehen ist, meine Analyse, also alles, was jetzt in meinem persönlichen Fall auch geschehen ist, meine Analyse total bestätigt hat. Wir waren uns, also meine Vernehmer dort und ich, also faktisch schon in der ersten Stunde darüber einig, dass gerade mit meiner Verhaftung, die sich ja um einen Tag verzögert hatte, nun erstmal alles in Ordnung ist. In diesem Sinne dessen, was also aus der Logik der Umstände in meinem Falle dort folgen musste. Und eigentlich ist das so gelaufen bis zur letzten Stunde. Und meine Reaktion jetzt auf diese ganze Haftzeit, auf das, was in der DDR um mich und mit mir geschehen ist, die hat durchaus etwas zu tun, dass man das, was da geschehen ist, auch so formulieren kann in einem bestimmten Sinne, dass dieser Staat hat mich so, wie ich bin, einschließlich der Möglichkeit, mich derart zu profilieren, wie das nun geschehen ist. Das hat mich die DDR gemacht in diesem Sinne. Die DDR hat mich sowohl sichtlich als auch im übertragenen Sinne bis zur letzten Stunde, wo ich da drüben war, gedeckt.
Gedeckt, wie ist das zu verstehen?
Wenn ich jetzt sage, gedeckt, sie hat mich gemacht, sie hat mich gedeckt, dann meine ich das doch in einem weiteren Hintergrund. In bestimmter Hinsicht deckt sie mich noch jetzt, die DDR, durch ihre Existenz. Die Verhältnisse zwischen den beiden deutschen Staaten und zwischen den beiden Blöcken sind nun mal eine Realität, und es besteht zweifellos zwischen den gesellschaftlichen Prozessen hüben und drüben ein objektiver Zusammenhang. Manchmal blockieren sich da Prozesse, manchmal fördern sich auch Prozesse, und insofern glaube ich, dass meine Herkunft aus der DDR, auch wenn ich mit allem, was dort sozusagen mir spezifisch widerstrebt, gebrochen habe, mir auch weiterhin nützlich sein wird. Also beispielsweise bin ich froh darüber, so lange dort gewesen zu sein. Es ist ja auch so, dass ich, als ich verhaftet wurde, hat man mich ja gefragt, am ersten Abend auch, und zwar aber ohne Nachdruck. Also man hat mich überhaupt in der Frage, wo ich dann hin will, nicht beeinflusst eigentlich. Also jedenfalls nicht massiv beeinflusst. Man hat mich also fast ungreifbar sogar, hat man mir die Frage vorgelegt, wollen Sie jetzt gleich schnell noch rausgehen? Und ich hatte deutlich den Eindruck, man hätte das sofort zugelassen, weil es wäre die Hälfte der Schau natürlich gestohlen gewesen. Der hat sich bloß rausschreiben lassen, sein Buch ist noch gar nicht da, aber er ist schon da. Aber wenn ich damals Nein gesagt habe dazu, dann nicht nur aus dieser taktischen Erwägung, sondern weil ich zu dem Zeitpunkt noch vorhatte, überhaupt in der DDR zu bleiben, was auch komme.
Was hat denn diesen, wenn ich dazwischen fragen darf, diesen Sinneswandel bewirkt? Als das Buch herauskam, haben Sie ja im Zusammenhang mit Ihren Vorträgen erklärt, und es folgte eigentlich aus der Logik der Konzeption, hier zu bleiben, sprich in der DDR zu arbeiten und sie zu verändern. Und es ist, glaube ich, nicht überall in der DDR und auch hier nicht überall schon richtig verstanden worden, warum Sie sich dann doch anders entschieden haben.
Nein, das ist auch sozusagen für Leute, die unreflektiert an Probleme ranzugehen pflegen, nicht leicht zu verstehen. Es ist so, ich habe dann also bis zum Prozess nicht ernstlich daran gedacht, das Land zu wechseln. Obwohl natürlich in dem Maße, wie mir klar wurde, Sie wollen es also doch machen, den Prozess. Das sah nicht in allen Phasen konsequent so aus. Ich die Sache neu zu reflektieren begann. Aber erst nach dem Prozessergebnis, ja streng genommen erst nach dieser Lügenmeldung von ADN, war mir klar, dass meine weitere politische Existenz in der DDR mit so viel objektiver Problematik behaftet sein würde, dass es schon fraglich wäre, ob das noch gut ist, dort zu bleiben. Und ich muss dann sagen...
Gut für die Sache.
Gut für die Sache. Ich muss sagen, also mich hat ich habe den Entschluss nach der Prozess und nach der ADN-Meldung, obwohl mein... Rechtsanwalt immer was von mir wissen wollte, dann schon in der Situation, also eine Orientierung haben wollte, wie er eventuell recherchieren soll, habe ich das noch zwei oder drei Wochen hinausgeschoben, und zwar aus rein persönlichen gerade und sentimentalen Erwägungen, nicht aus politischen. Politisch stand schon fest, aber ich habe mir gesagt, kannst du das deinen Genossen und Freunden, die jetzt hier mit dir gegangen sind, wenige übrigens, ich hatte das ja nicht auf breiter Basis gemacht, aber die dir geholfen hatten, kannst du denen das zumuten? Kannst du das deinen Angehörigen zumuten? Es war ja damals nicht klar, dass die würden mitgehen können, jedenfalls nicht so klar, wie sich das später dann herausschälte. Also nur, wenn ich es jetzt mal negativ akzentuiere, sentimentale Erwägungen haben mich da noch etwas abgebremst, während politisch die Sache dann für mich klar war. Und zwar haben da eine wesentliche Rolle gespielt meine Reflexion über die Lage und die Folgerungen, die sich daraus ergeben, meines Genossen Robert Havemann. Es wäre ja deutlich gewesen, ich wäre dann dort geblieben, um seine politische Existenz zu dublieren und später fortzusetzen. Und ich hatte, na sagen wir es mal zunächst, um es nicht gleich zu überziehen, das Gefühl zunächst, dass diese Position inzwischen ihre Grenzen hat, ihre Schranken hat, und sah vor allem also nach der Aufnahme, die mein Buch im Westen gefunden hat und die natürlich zunächst und besonders solange ich drin war, das ganze Spektrum von der äußersten Reaktion bis zur Linken umfasste, sah ich einfach voraus, und das habe ich in meinem zweiten Brief aus Bautzen dann auch deutlich gemacht, dass man so sehr als Objekt des Kalten Krieges, als Objekt der kalten Krieger, die es auf beiden Seiten gibt, hier der Blockgrenze, fungieren würde, dass mein eigentliches Anliegen, die eigentlichen Probleme zugedeckt würden. Was ich eigentlich für die Perspektive halte, in Bezug auf das Verhältnis hier zwischen beiden deutschen Staaten und überhaupt zwischen den Blöcken, ist, das habe ich deutlich gemacht, ein Zusammenwirken der progressiven Kräfte hüben und drüben. Einen wirklichen Spielraum, meine Position zu entfalten, wollte man mir nicht gewähren. Das war ganz offensichtlich. Ich hätte also in derselben Position wie Robert Havemann gestanden, was also Sicherheitsvorkehrungen um meine Person herum betrifft. Nun bin ich jünger als Robert Havemann. Das heißt also, vielleicht auch mit mehr Energie und Impulsivität noch geladen. Das heißt, die Situation um mich wäre in kurzer Zeit möglicherweise noch explosiver geworden. Und stets hätte sich das massenhafte Interesse, das Interesse der Massenmedien, die ja doch auf die Bevölkerungsstimmung insgesamt reflektieren und nicht auf den linken und reflektierten Flügel, hätte sich immer wieder konzentriert auf diese unmittelbar politischen Dinge, und man wäre immer dicht, ich hätte meine ganze Existenz, hätte immer dicht an der Grenze sich bewegt, wo man sich schon fragen muss, ob hier nicht Schaden zugefügt wird der Entspannungspolitik, ob man nicht eigentlich am Status quo kokelt. Und das ist das Letzte, was ich möchte.
Es sind also, wenn ich Sie recht verstehe, nicht nur negative Gründe, die Sie zum Verlassen der DDR bewogen haben.
Ganz und gar nicht. Also je weiter ich mich von dem Prozess und von dieser ADN-Meldung dann zeitlich entfernte, umso deutlicher wurde mir, dass es noch um viel mehr gehen kann, als diese Ausnutzbarkeit für kalte Krieger zu vermeiden. Ich wurde mir darüber klar, dass ich bei der weiteren Entfaltung der Sache, die ich betrieben habe, wenn ich in der DDR bliebe, doch etwas im Wege sein würde, weil also die Aufmerksamkeit der Sicherheitsorgane unweigerlich auf mich fixiert wäre. Jeder Gedanke, der dort zu Veränderungen geäußert werden kann, wäre bestimmt in irgendwie zurückführbar auf Dinge, die in meinem Buch stehen, zumindest wenn man das will. Und wenn dann durch die Anwesenheit der Person Anlass dazu gegeben ist, würde das auch so funktionieren. Ich glaube, gerade wenn ich rausgehe und also nicht dieser Akzent des Kalten Krieges auf mir liegt, wird es nicht gelingen, mich drüben von dem Denkprozess in der Gesellschaft und vor allem auch innerhalb der Partei zu isolieren. Das ist also der eine meiner positiven Gründe. Und der andere Grund ist, dass ich mir nicht nur ausgerechnet habe, dass für einen Marxisten und Kommunisten oder Sozialisten, das ist dann eigentlich ziemlich egal, meiner Prägung hier in der Bundesrepublik eine Aufgabe liegt, sondern auch, dass, wenn es gelänge, hier in diesem so wichtigen Land Westeuropas sozialistische Position stärker zu akzentuieren, das auch wiederum eine positive Einwirkung auf die Evolution in der DDR haben würde.
Wir sind jetzt schon weit in die Sache eingetreten. Ich darf vielleicht auch zum Verständnis noch einmal rekapitulieren. Sie sind am 23. August 1977 festgenommen und waren dann rund 10 Monate in Untersuchungshaft und wurden am 30. Juni 1978 vom Stadtgericht in Ost-Berlin zu 8 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Sie erwähnten vorhin schon die ADN-Meldung, in der mitgeteilt worden war, dass sich die Verurteilung auf Sammlung von Nachrichten und Geheimnisverrat gründete. Wie lange dauerte eigentlich Ihr Prozess und gab es während der Beweisaufnahme eine Auseinandersetzung mit den Kernthesen Ihrer Kritik?
Die Beweisaufnahme war ja nun eindeutig und nur darauf gerichtet, mir diese Nachrichtenübermittlung nachzuweisen. Und Da es ich ja nun nichts anderes nach dem Westen gegeben hatte als dieses Buch und außerdem noch meine Dissertation, die in Merseburg trotz dreier positiver Gutachten dann schließlich mit 2 nachbestellten negativen Gutachten vom Wissenschaftlichen Rat abgelehnt worden war, musste man also diesen Tatbestand der Nachrichtenübermittlung nun aus dem Buch und aus der Dissertation belegen. Und da ging es allein um solche Aussagen meines Buches, die einen gewissen Informationsgehalt über die DDR haben, nicht um politische Thesen. Man hat also aus dem Buch bestimmte Sätze, die annähernd Fakten enthielten, herausgerissen und als Nachrichten definiert. Das war der ganze Spaß praktisch bei der Beweisaufnahme. Und es war sehr interessant. Ich hatte also einen guten Mann als Richter, der hielt es, bevor wir in dieses absurde Spiel eintraten, für nötig, mir etwa 5 Minuten lang zu erklären, wie ich die ganze Sache auffassen sollte und dass ich doch mitspielen sollte, in Klammern hat er nicht hinzugefügt, wir sind uns darüber einig, dass das eine Absurdität ist.
Wie lange hat der Prozess gedauert, die Hauptverhandlung?
Die Hauptverhandlung hat gedauert 2 Tage und dann einen 3. Tag, der nur Urteilsverkündung
war. Und die Öffentlichkeit war ausgeschlossen?
Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen.
Hatten Sie den Eindruck, dass von höherer Stelle bewusst das Gericht dahingehend beeinflusst worden war, jede ideologische Auseinandersetzung mit Ihnen zu vermeiden?
Nein, das war die Beweisaufnahme. Man hat aber, und insofern war die Prozesskonzeption schon nicht ganz konsequent, ein Gutachten von 2 Wissenschaftlern aus dem Institut für internationale Politik und Wirtschaft vortragen lassen. Und dieses Gutachten hat eigentlich nur 2 Dinge bezweckt. Erstens ging es darum, für diese Lügenmeldung von ADN den Hinweis auf die Geheimdienste zu ermöglichen. Und das geschah einfach dadurch, ich hatte doch den in der DDR akkreditierten offiziellen Korrespondenten des Spiegels, den Herrn Schwarz, empfangen. Und er hatte noch einen 2. Redakteur vom Spiegel mitgebracht, den Herrn Dr. Leik. Und da nun aber geheimdienstliche, dieser Akzent gesetzt werden sollte für die ADN-Meldung, galt es also nachzuweisen, dass der Spiegel mit Geheimdiensten zusammenarbeitet. Und dies wurde mehr oder weniger, ich bin da auch nicht versiert genug, um genau beurteilen zu können, wie weit das überhaupt durchschlagskräftig war, was dort an Argumenten hervorgezogen wurde. Es wurde jedenfalls festgestellt, der Spiegel ist ein Organ, das mit Geheimdiensten zusammenarbeitet und die Journalisten sind dessen zumindest auch verdächtig. Ich habe dazu nur sagen können, dass ich erstens davon tatsächlich keinerlei Kenntnis hatte und zweitens, dass wenn diese Leute von den Geheimdiensten gewesen wären, das in diesem Falle völlig irrelevant gewesen wäre, denn es ging mir einfach darum, das, was ich zu sagen hatte, dort zu sagen, da brauchte ich sie in dieser Eigenschaft nur ganz gewiss nicht und betont habe ich, dass ich mir den Spiegel selbst bestellt habe. Im tatsächlichen Prozessverlauf hat man mir natürlich dennoch, und insofern eben war die Konzeption des Prozesses nicht ganz konsequent, den erheblichen Schaden von Ihrem Standpunkt aus vorgerechnet, den ich der DDR zugefügt habe. Und zwar, indem man mir das Spektrum der westlichen Presse, der Presse aus der Bundesrepublik insbesondere, vorführte, wo natürlich stets Regimekritik an der DDR akzentuiert war. Man hat allerdings hinzugefügt, dass sich im Laufe der Zeit die Rezeption doch mehr auf, wie man dort sagt, die ultralinke Szene verschoben habe und zu meiner Freude zitiert, was der Genosse Ernest Mandel geschrieben hat, der seinen Aufsatz über mich, wie ich inzwischen hier sah, begann mit der Feststellung, dass mein Buch das wichtigste theoretische Ereignis aus Osteuropa seit dem Zweiten Weltkrieg sei.
Sprechen wir also über Ihr Buch »Die Alternative« und über dessen Wirkungen innerhalb der DDR und darüber hinaus. Wenn ich es recht sehe, Rudolf Barrow, und aus dem Buche selber geht es ja hervor, auch aus den Erklärungen, mit denen Sie es begleitet haben, war der Ausgangspunkt für Sie, sich an die Ausarbeitung dieses Buches zu machen, die Unterdrückung der Demokratisierungsentwicklung in der CSSR. Zugleich aber zieht das Buch ja die Summe Ihrer Erfahrungen als Journalist, als Funktionär, als Wissenschaftler in den über 25 Jahren SED-Mitgliedschaft.
Also so einfach ist es vielleicht nicht. Also der Ausgangspunkt für den Entschluss, so einer, wie ich eben sagte, effektiven Präsentation, also eines Hervortretens, das war die Tschechoslowakei. Das war das Erlebnis, war der Einmarsch, kurz gesagt. Aber das eigentliche Problem meines Buches war mir schon in den Jahren, würde sagen, seit 1964 immer deutlicher entgegengetreten. Mit dem 13. August hatte ich noch die Illusion verbunden, wir würden jetzt daran gehen, nachdem wir also die unmittelbare Bedrohung, den die DDR damals tatsächlich unterlag, abgewendet haben, die Menschen für uns zu gewinnen.
Zumal es ja auch einige wirtschaftspolitische Reformprogramme gab. Ich denke an das neue ökonomische System, das in gewisser Weise solche Hoffnungen zunächst mal rechtfertigen mochte.
Ja. Und dann machten wir in dieser Hinsicht einige inkonsequente, aber doch positive Schritte. Sie werden sich entsinnen an jenes Jugendkommuniqué des Politbüros, das immerhin die Aufmerksamkeit der jungen Generation auf bestimmte Erscheinungsformen des Bürokratismus, ich würde sagen auf den mittleren Ebenen des Apparats, richtete. Dennoch hatte ich bereits also ein ungutes Gefühl insofern, dass also mir die Überwindung jener Erscheinung, die unter dem Oberbegriff Stalinismus eben einfach bei uns reflektiert wurden, nicht schnell genug ging. 1964, also der 15. Jahrestag der DDR, das erste Mal, wo ich in mir selber spürte, ich bin nicht mehr glücklich mit meinem Staat. Das heißt noch lange nicht, dass ich unglücklich damit war, sondern das war, später kam das dann noch deutlicher, 1969 dann, als die Losung also schon keine Perspektiven mehr enthielt, sondern als über der Tribüne stand, was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes eigen. Also eine Feststellung über Vergangenes, kein Horizont mehr. Und das war eigentlich die Grundsituation, die mich zu der Sache bestimmt hat. Was ich da erlebt habe, war etwa folgendes. Sie wissen, ich habe hier diesen Beethoven-Aufsatz veröffentlicht. Der war aus den Jahren 67, 69, meine 67, also vor 68 angefangen. 67, 69 war der meine Vorbereitung, meine moralische Vorbereitung. Der stellt die Frage, wie wird ein Mann, der von der Revolutionsepoche so geprägt worden ist wie Beethoven, fertig, wenn die Restauration offensichtlich einsetzt? Wie kann Beethoven seine Produktivität bewahren nach 1815? Das ist das Thema dieses Aufsatzes. Und das war damals meine Situation. Es hat dann nach, ich glaube, 1817 einer der damaligen Studentenführer gesagt, es ist alles anders gekommen, als wir gedacht haben. Und das ist ein fast allgemeines Erlebnis in der DDR, in der Partei. Und zwar gerade derjenigen, die sich am meisten engagiert haben. Das trifft besonders zu für die beiden Flügel des Altersspektrums in der Partei. Für die alte Generation, für die Generation der irgendwie doch auch bei uns, obwohl das ihre Zeit in die Stalin-Epoche fällt, dennoch aber idealistischen Kommunisten. Und das trifft dann zu für die Generation, die nicht mehr aus den Schützengräben aussteigen musste, weil sie noch zu jung gewesen ist. Also für das, was ab 5, 6 Jahre älter als ich, das ist die Generationsgrenze. Heute bei 50 etwa liegt die. Mein Bruder ist jetzt 50, der war noch Flakhelfer. Das ist also gerade diese Werner-Holt-Generation in der DDR. Das ist die Scheide zwischen zwei Generationen. Und wir waren das erste Mal idealistisch für die sozialistische Revolution. Nicht wie diese vorige Generation, die noch also von der Nazi-Euphorie zeitweilig zumindest berührt gewesen sein kann. Nicht? Und dieses Potenzial, diese alte Generation und dann meine Generation, für die nächste Jugend sieht es schon wieder etwas anders aus. Aber diese beiden Generationen haben sowieso über diese Kriegsgeneration hinweg gut kommuniziert. Und für die ist charakteristisch, dass dieser Satz, es ist alles anders gekommen, als wir gedacht haben. Und ich habe mir dann diese selbe Frage theoretisch gestellt. Das heißt, ich wollte dann wissen, nachdem ich sah, also
warum ist
der Sozialismus, den Marx projektiert hat, ist es nicht. Und nun bin ich zu sehr Marxist von meiner Ausbildung her, um mich auf den Hegelschen Standpunkt zu stellen, wenn die Wirklichkeit von der Theorie abweicht, dann ist es umso schlimmer für die Wirklichkeit. Das heißt, ich habe diese Konzeption, die Ernst Fischer in dem Buchtitel zum Ausdruck bringt, was Marx wirklich sagte, nicht für ausreichend gehalten. Ich habe mir gesagt, ich muss jetzt dahinter kommen, was dieser real existierende Sozialismus wirklich ist. Was für eine Gesellschaftsformation der wirklich ist. Und das ist das Wesen meines Buches. Ich bin
nicht die Wiederherstellung der reinen Lehre einerseits, sondern die Aufarbeitung jener Erfahrung des Auseinandertretens des Bewusstseins einerseits und andererseits der realen Erfahrungen, die man als Sozialist beim Aufbau des Sozialismus in der DDR macht.
Ja, aber mit der Bewahrung der sozialistischen Perspektive. Wenn also bei dem, was dort unternommen worden ist, der Sozialismus nicht rausgekommen ist und wenn das kein zufälliger Vorgang ist, wenn das kein Vorgang ist, der mit Entstellung des Personenkults oder solchen Dingen hinreichend erklärt werden kann, wenn das also ein objektiver Geschichtsprozess ist, dann stellt sich für einen Marxisten die Frage, wenn man dennoch zum Sozialismus will und das nicht rein utopisch, was also schon wieder nicht mehr der Marxismus wäre, dann muss man erstmal gut verstehen, was ist wirklich vor sich gegangen. Und ich bin ja dann zu dem Schluss gekommen, dass ein nicht kapitalistischer Weg der Industrialisierung dort gewesen ist, der auf andere Weise, ähnlich wie die kapitalistische Industrialisierung, erst an die Schwelle heranführt, jenseits deren Sozialismus möglich wird und geschaffen werden muss.
Rudolf Barrow, was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, wie lässt sich Ihre Alternative zum bestehenden System in 2, 3 Kernthesen zusammenfassen?
Die lässt sich nicht in 2, 3 Kernthesen zusammenfassen, weil sie eine Evolution projektiert, die nicht weniger zum Inhalt haben muss, als die Umwälzung einer ganzen Gesellschaftsformation. Und das ist für Marxisten also sozusagen ein überaus weites Feld. Das ist das weiteste Feld, das es überhaupt gibt. Das ist es ja gerade. Ich habe den real existierenden Sozialismus als eine Gesellschaftsformation eigenen Typs dargestellt. Und das heißt also, der Übergang vom real existierenden zum tatsächlichen Sozialismus ist ein ebenso komplexer und komplizierter Vorgang wie der Übergang vom Kapitalismus, was immer man nun näher dazu sagen müsste, was Kapitalismus ist, zum Sozialismus hier.
Und dieser Übergang ist nur möglich über das Bewusstsein der Menschen, in das man durch Theorie einzugreifen versuchen muss. Und dafür sind bestimmte zentrale Begriffe der marxistischen Lehre nicht mehr brauchbar. Da ist zum Beispiel der Begriff der Arbeiterklasse nach ihrer Überzeugung im herkömmlichen Sinne nicht mehr anwendbar. Oder differenziert sich das mit Blick auf die Verhältnisse im real existierenden Sozialismus einerseits und mit Blick auf die Verhältnisse im sogenannten Kapitalismus andererseits für Sie doch anders heraus? Und da ist auch der Begriff des Klassenkampfs in seiner herkömmlichen Bedeutung auch nicht mehr tauglich, wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe.
Also wenn wir uns jetzt nicht also völlig verlaufen wollen in zu diffizile theoretische Probleme für so ein Gespräch, da müssen wir erstmal deutlich dividieren für die Verhältnisse hier, über die ich dann gar nichts sagen will jetzt, was Arbeiterklasse und Klassenkampf betrifft, und für die Verhältnisse drüben. Und drüben hat meine Formationsanalyse ergeben, dass dem Begriff der Arbeiterklasse, ich würde mal so sagen, nach vorwärts nichts entspricht. Weil die Sozialstruktur in den Ländern des real existierenden Sozialismus nicht, das ist ganz schlicht eigentlich vom marxistischen Standpunkt aus, das ist überhaupt keine Revision des Marxismus, nicht auf dem Gegensatz von Kapital und Arbeit, von Lohnarbeit und Kapital beruht. Und Marx war immer, hat also das deutlich gesagt, dass Klassen Relativbegriffe sind, dass Relationsbegriffe sind, dass also der Begriff der Arbeiterklasse seinen Sinnbezug nicht hat außerhalb der Gegenüberstellung zu Bourgeoisie. Und in der DDR haben wir Produktionsverhältnisse, wie ich es gesagt habe, der Arbeitsteilung und des Staats. Das ist ein Begriff für mich. Produktionsverhältnisse der Arbeitsteilung und des Staats. Wir haben eine Sozialstruktur, die also vertikal funktioniert, die also nicht zwei Heere wie Arbeiterklasse und Kapitalisten aufeinandertreffen lässt.
Das hat die klassischen Begriffe obsolet geworden.
Und deshalb habe ich gesagt, also für die Perspektive gibt der Begriff der Arbeiterklasse dort nichts mehr her.
Ich denke, die Genossen und Freunde in der DDR, die sich näher dafür interessieren, werden das lesen. Die Theoretiker dort drüben und die Leute, die sich für Ideologie und solche Dinge interessieren, haben vieles schon gelesen und werden das weiterlesen. Und ich bin sicher, das wird rezipiert. Wann und wie sich das politisch realisiert, ist eine ganz andere Frage. Ich sehe die Sache so, dass angesichts der Blockkonfrontation hier wir innerhalb der DDR sozusagen keine politische Konfrontation nun anstreben sollten, sondern dass wir den ideologischen Prozess weiter vorantreiben müssen. Und der ideologische Prozess läuft gut und läuft gegen den Apparat.
Und wo sehen Sie die Adressaten, an die Sie sich wenden?
Also mein Buch wendet sich, und zwar ganz objektiv, seiner inneren Anlage nach, an alle diejenigen, die ich will mal so sagen, durch das marxistische Grundstudium und sei es die Staatsbürgerkunde in der Oberschule und sei es also das reguläre Grundstudium an den Universitäten mindestens durchgegangen sind und die also nicht ermüdet worden sind durch die Bevormundung, die dort praktiziert wird. Es gibt ja auch gute Lehrer.
Und die meisten sind ermüdet.
Viele sind ermüdet, aber es gibt, wissen Sie, etwas bleibt doch hängen, weil ebenso wie die Kirche per Inquisition und Dogmatismus schlimmster Art das Christentum nicht totgekriegt hat, so ist der revolutionäre Geist des Marxismus trotz allem nicht totzukriegen. Und es gibt ja immer wieder den Lehrer als Individuum, sei es an der Schule, sei es an der Hochschule, der doch etwas über die Bühne bringt, was den Rahmen des Marxismus, Leninismus in diesem stalinistischen Sinne sprengt. Der Geist von Marx kommt durch. Und diese Menschen, die also vom Marxismus angesprochen worden sind und alle das sichere Gefühl haben, dass da eine große Schere ist zwischen dem Gewollten und der Wirklichkeit, die sind angesprochen und noch spezieller natürlich die Gesellschaftswissenschaftler, die mein Buch also lesen können.
Rudolf Barrow, kann man sich als Normalbürger in der DDR Ihr Buch überhaupt beschaffen? Das ist doch in 99 von 100 Fällen unmöglich.
Erstens hat der Apparat selber einen Teil seiner Konsultanten aus der gesellschaftswissenschaftlichen Intelligenz versorgt. Und man hat mir schon während der Untersuchung gesagt, sie gehen ja gar nicht ganz fehl in der Annahme, dass das im Politbüro gelesen wird. Man habe Leute rangesetzt, die das auswerten. Und man hat mir sogar bestätigt, nicht nur intern natürlich, um zu finden, was alles böse und mies daran ist, sondern auch, um die eine oder andere Anregung eventuell zu gewinnen und natürlich in das eigene Konzept einzubauen. Das versteht sich und ist auch normal erstmal, wenn man so ein Apparat bedenkt. Und dann gibt es eine ziemlich breite Schicht von bereits einigermaßen arrivierten Gesellschaftswissenschaftlern, die genügend Kontakte haben, sowohl nach oben, um sich's von dort zu besorgen, als auch nach hier, um sich's von hier zu besorgen. Also, ich weiß keine Zahl, ich will nicht spekulieren. Aber ich habe in den wenigen Tagen, die ich dort noch rumlaufen konnte, schon den Eindruck gewonnen, also in diesen Sphären kreist der Text.
Rudolf Barrow, nun sind Sie hier im Westen, in der Bundesrepublik Deutschland. Und es bleibt zu fragen, Sie sagen, der Geist von Marx kommt durch. Dies gilt für die Länder des real existierenden Sozialismus. Wie steht es mit dem Westen? Wie steht es mit Ihren Möglichkeiten, hier für die Sache zu wirken, einzutreten, die Sie in Ihrem Buch dargelegt haben? Ich möchte das vielleicht etwas provokativ anlegen mit dem Zitat eines Schriftstellers, der wie Sie aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland gekommen ist und damals gesagt hat, er stünde vor einem neuen Problem. In der DDR hätte er sich die Frage vorlegen müssen, was er sagen könne. Hier müsse er sich fragen, ob das, was er sagen wolle, jemand hören wolle. Sehen Sie das auch so?
Nein. Ich will zunächst etwas präzisieren, das brauchen wir jetzt, sehe ich aus Ihrer Frage, was ich meine, wenn ich sage, der Geist von Marx kommt durch. Da habe ich nicht gemeint, irgendwelche Sätze, die kanonisiert werden könnten, sondern ich meinte tatsächlich das, was man also die Intention von Marx nennt, die emanzipatorische Intention.
Den großen Entwurf.
Wissen Sie, Marxens Kommunismus ist in erster Linie, und das kommt aus der ganzen europäischen Entwicklung seit der Renaissance, eine Theorie der allgemeinen Emanzipation des Menschen. Und die hat er dann konkretisiert angesichts des Aufstiegs des Proletariats. Und da ist vielleicht heute manches zu überprüfen. Und es ist der, wie er sich ausdrückt, der kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, unter denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein beleidigtes Wesen ist. Und diese allgemeine Intention von Marx, für die sehe ich genauso große Perspektiven hüben wie drüben. Es funktioniert hier eine Art spontaner Selbstbetrug als hätte der Bundesbürger, sagen wir mal, überhaupt keine transzendierenden Tendenzen und Bedürfnisse. Er wird von den Massenkommunikationsmitteln so befragt, er antwortet so, auch bei Meinungsumfragen. Wissen Sie, so wie ich in der DDR den Ausdruck real existierender Sozialismus, den der Apparat selbst verwendet, interpretiert habe, doch auch als ein Zeichen für bereits Bewusstheit einer Differenz zwischen dem Sozialismus von Marx und dem, was wir wirklich haben. So haben mir hier also schon verschiedenste Leute, haben mir alle gesagt, aber stets nicht für sich, dass ich hier nicht durchkommen werde, weil man hier eben so wohlstandsbürgerlich sei. Aber sich hat man jeweils ausgeschlossen, komischerweise. Also, und nicht in dem Sinne, dass man ja nicht auch partizipiere an diesem Wohlstand. Aber ich bin einfach sicher, es sind da Dinge, die nicht angesprochen werden. Ich hatte eine interessante Diskussion mit einem Politiker hier schon im Lande, der mir unterstellte, also ich wollte noch den neuen Menschen schaffen. Und da sagte ich, also in Wirklichkeit ist es doch so, dass offenbar in dem was der Mensch mitbekommt, eben so verschiedene Leute drinstecken, wie zum Beispiel Sie, wie zum Beispiel ich. Im Menschen ist alles drin. Und wenn da was verschüttet ist, ich bin also sicher, es gibt selbst in den dunkelsten Existenzen, individuellen Existenzen jetzt, ein Potenzial, das man ansprechen kann. Und ich bin vor allem guter Hoffnung, dass die Befriedigungen, die von der Wohlstandsgesellschaft, wenn man mal diesen etwas nebulösen Ausdruck gebrauchen will, ausgehen, dass die sich zu erschöpfen beginnen. Dass also gerade die Menschen in diesen reichsten Ländern ja doch etwas anderes wollen. Alles das, was hier, was also sich an Kultur auf der privaten Szene so ausbreitet hier.
Grüne.
Das Grüne, die Hobbys, der Sex, die Gruppentherapie und alle diese Dinge, Selbsterfahrungsgruppen und so. Alles das geht eigentlich sowieso über das hinaus, was sich von der Wohlstandsgesellschaft her manifestiert. Und was
das ist das überschüssige Bewusstsein.
Das überschüssige Bewusstsein nach meinen Kategorien.
Aus dem die emanzipatorischen Interessen hervorgehen.
Und jetzt handelt es sich nur darum, dass man sozusagen diesem überschüssigen Bewusstsein, dem fehlt hier der ideologische, der theoretische Überbau. Erstmal.
Und die praktische Politik, oder?
Ja, ich würde fast sagen, deshalb die politische Möglichkeit. Zunächst, weil also es muss sich, ehe Politik möglich wird, also über diese linken Splittergruppen, wird Politik wahrscheinlich nicht effektiv möglich. Ich glaube, dass einfach eine Stufe ideologischer und theoretischer Aufklärung hier, gerade hier, nötig ist, denn das bewegt sich ja jetzt auf der Ebene der Psychologie, würde ich mal sagen, was dort also dieses überschüssige Bewusstsein. Ich würde sagen, es ist zweckmäßig und nötig, das ein bisschen zu transformieren, erstmal auf die Ebene einer reflektierten Ideologie und Theorie, um zu sehen, was man politisch daraus machen kann. Es gibt dieses überschüssige Bewusstsein, und das ist jetzt wichtig, wie ich mir vorstelle, dass man rangeht. Das gibt es nicht nur in den Randgruppen, sondern dieses überschüssige Bewusstsein, diese emanzipatorischen Interessen und Bedürfnisse stecken auch hier in den, ich will mal ruhig sagen, um den Begriff von drüben mal hier rein zu transportieren, in den Apparatschicks. Die gibt's nämlich auch hier. Die Funktion, also den, aber in Wirklichkeit dividiert sich der Durchschnittsmensch, auch der in den Apparaten einer Gesellschaft dient, dividiert sich nicht so, dass der eine absolut dann der Funktionär und Bürokrat ist und der andere, der die emanzipatorischen Intentionen hat und noch was anderes und Besseres und Höheres will, sondern in Wirklichkeit steckt das in jedem Menschen drin. Und der große politische Fehler würde darin bestehen, gerade die Individuen so nach Böcken und Schafen dividieren zu wollen. Im Gegenteil, wir müssen versuchen, von einer für meine Begriffe sozialistischen Alternative aus, die also alles das zusammenfassen kann, das ist nur meine persönliche Überzeugung, aber wir müssen versuchen, diesen Menschen positiv etwas zu bieten.
Es gibt ein Gedicht von Erich Fried, Rudolf Barrow, das Sie vielleicht schon gelesen haben. Es ist Ihnen gewidmet und darin heißt es: Er zeigt eine Stunde an auf der Uhr unserer Zukunft, wenn sie die Zukunft sein darf. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Gespräch, das Karl Wilhelm Fricke und Klaus Sauer am 31. Oktober 1979 mit Rudolf Barrow im Deutschlandfunk führten. Vor knapp 40 Jahren, am 23. August 1977, war der Autor des Buches »Die Alternative« in der DDR verhaftet worden. Am kommenden Samstag geht es an dieser Stelle um den Bluesmusiker John Lee Hooker, der am 22. August seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.